Wir sind im 1. Petrus dran und ich werde im 1. Petrus weitermachen. Ja, letztes Mal ja, mit einem Abschnitt weitergemacht, wo es darum geht, basierend auf dieser Verheißung, vor allem dem Grossartigen, der Herr uns parat gemacht hat, dass wir dort ein Stück weit einfach entsprechend uns positionieren sollen und unsere Einstellungen so sollen ändern und anpassen, dass wir wirklich einfach auch, weil wir wissen, was wir bekommen, uns entsprechend dafür einsetzen. Und dann ist die Formulierung am Schluss, ihr seid heilig, ich bin heilig, darum sollt ihr auch heilig sein. Und wenn das noch ein bisschen angeht, was heisst das? Heilig sein heisst eigentlich nicht irgendetwas Komisches, Schräges, sondern wirklich einfach, dass wir Menschen sind, die angenehm werden, dass wir Menschen sind, die positiv sind, die für unsere Umgebung einen positiven Einfluss haben. Das heisst heilig sein, nicht irgendetwas Komisches, frommes Rituell, das überhaupt nicht, sondern einfach ein Leben, das die Menschen um uns herum interessant, anständig und spannend finden. Und jetzt geht es einfach weiter mit dieser Thematik in diesem Zusammenhang, wo der Petrus da einfach weiterschreibt, was es denn konkret alles noch heisst. Und du das ein Stück weit vertiefen nachher, die Thematik von dem her. Und wir haben letztes Mal einen Begriff gehabt, der mich sehr angesprochen hat, den Begriff Unwissenheit. Was das konkret wirklich heisst, was es bedeutet. Und es kommen heute von mir wieder zwei, drei so interessante Begriffe, die mich sehr angesprochen haben, die eigentlich nicht speziell fromm wirken, aber meines Erachtens ganz, ganz spannende Bedeutungen haben, die sehr auf unser Leben noch abzielen, wie wir entsprechend durch weitergehen können. Also, 1. Petrus 1, 17 bis 25, werde ich mal lesen. Ich habe keine Ahnung, wie das ich komme. Mal schauen, sehen wir dann. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach seinem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für dieser Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut Jesu Christi oder von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruht jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras und all seiner Herrlichkeit ergeht es wie einer Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Relativ langer Text, ganz, ganz ein Haufen drinnen und ich würde mich auf ein paar spezifische Sachen konzentrieren, die mir einfach nachher aufgefallen sind beim Lesen, die wir angesprochen haben. Und wir haben schon festgestellt, dass nicht immer alle das Gleiche anspricht. Das ist so, das macht nichts. Wenn euch anders anspricht, dann geht dem nachher. Weil, ich bin ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass ich hier heute Morgen euch etwas erzähle und dann geht ihr heim und macht einfach nur das, was ich gesagt habe. Das nützt ihr überhaupt nichts. Es geht darum, dass ihr hier morgen etwas gehört und ihr vielleicht auch nur einen Nebensatz aufschnappt und euch den beschäftigt, dann geht dem nachher. Geht dem nachher und schaut, dass der Herr euch dem sagen will. Weil, egal ob ich, oder Smiri, oder der Richard, oder Danita, oder Andreas, oder Smirle, oder irgendjemand anderes hier teachen, wir würden zu diesem Text ganz andere Sachen sagen. Also, nehmt das, was euch am meisten anspricht. Das ist wirklich wichtig, oder? Und ich werde einfach mit euch durch die Verse durchgehen und einzelne Begriffe oder Formulierungen mit euch anschauen, um zu schauen, okay, ja, was heisst das? Weil, Mir hat es sehr spannend gedacht, letztes Mal die Begrifflichkeit ein bisschen auseinanderzunehmen, was es denn wirklich bedeutet im Kontext der Bibel. Und es war lustig, ich habe ganz spannende Feedback bekommen zu dem nachher, oder? Ja, also. Und ich werde es jetzt, weil es vom Studium her einfach mehr einfacher geht, anhand von der Luther das Ganze ein bisschen auseinandernehmen. Das heisst, wenn du den Luther-Text einblenden kannst, dann werdet ihr ein bisschen weniger verwirrt mit dem, was ich lese. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person eines jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben so lange hier in der fremden Welt in Gottes Furcht. Klar, wir haben es schon einmal gehabt, der Begriff Vater ist immer noch der gleiche Begriff, der ist einfach, das ist ein zentraler Begriff und ich werde auf den noch kurz zurückkommen. Wir haben das in den letzten paar Teasings schon einmal ein bisschen angeschaut und ich wollte mich nicht immer wiederholen, sondern schaut es halt, das ist gerade hören, was in diesem Zusammenhang schon gesagt wurde in den letzten paar Wochen, weil der Begriff Vater kommt etwa zum dritten oder vierten Mal vor, jetzt in dem ersten Kapitel bereits, oder? Was dort wirklich das Anliegen ist. Oder? Jetzt kommt natürlich eine Eigenart, eine spezielle Eigenart von diesem Vater, wo wirklich für mich schon etwas sehr, sehr Spannendes ist, weil ich weiss, ich bin nicht so. Ohne Ansehen der Person. Ich denke Leute nicht benachteiligen. So bin ich nicht. Aber ich bin nicht einer, der wirklich alle Menschen gleich gerne hat. Da bin ich am Arbeiten dran. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich will alle Menschen so gerne haben wie den kleinsten Mann, den ich habe. Das ist mein Ziel. Ihr wisst, wie gerne das ich habe. Das ist mein Ziel. Und auf das arbeite ich her. Und ich weiss, das ist noch Haufen, aber das will ich. Ich will das lernen. Meine Frau ist immer ausgeschlossen. Das ist so etwas Spezielles, das tun wir gar nicht erst mal probieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber einfach so, das ist wirklich mein Ziel. Oder? Und bei meinen Kindern denke ich, da bin ich so weit. Und außerhalb der Familie, da gibt es noch etwas zu üben. Von dem her, oder? Also, einfach. Aber ich merke, ich will das lernen, weil Gott hat jeden Mensch genau gleich fest gern. Oder? Weil das ist die Grundlage, für dass du ohne Ansehen der Person kannst handeln. Weil wenn du jemanden nicht gern hast und jemanden gern hast, dann bist du einfach sofort parteiisch. Das ist einfach so. Also heisst es, die Grundlage, für dass ich ohne Ansehen einer Person kann handeln, heisst, ich muss die Menschen mit der gleichen Liebe können lieben. Und für den Herr sind alles seine Geschöpfe. Oder? Und ich habe meine Kinder alle mega gern. Oder? Das ist einfach so. Und wenn ich die Eltern frage, die sagen, wir haben alle Kinder gern. Wir haben alle wirklich gern. Das ist einfach so. Auch wenn sie sehr verschieden sind, die entsprechen es mehr von Art her, andere weniger. Das heisst aber nicht, dass wir sie weniger gern haben. Das ist ganz wichtig. Und er hat alle Menschen gleich gern. Das ist wichtig. Er hat mich nicht lieber als euch. Weil das machen und hier machen. Ganz sicher nicht. Das ist mir so, so wichtig, dass wir das wirklich wissen. Und er behandelt alle gleich. Und also, wenn ihr den als Vater anruft, weil ihr checkt, dass der ist, der alles organisiert hat, das haben wir letztes Mal angeschaut, letztes paar Mal, wie die Propheten gesucht haben, was hat der Herr geplant, oder? Der Herr, der Vater, der ruft ihr jetzt an. Denkt einfach auch daran, dass er nicht nur einfach der Vater ist, der euch in aller Liebe alles parat gemacht hat, sondern er ist der absolut ultimativ unbestechliche Richter. Er wird alles richtig beurteilen. Er, nicht mehr. Und weißt du, das Spannende ist, Korinther 4 richtet nicht vor der Zeit. Weil wir sehen das Herz nicht, im Gegensatz zum Herr. Der Mensch sieht von außen, Gott aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16. Oder? Der Herr schaut das Herz an. Oder? Und das ist etwas, wo wir uns auch so bewusst sind, im Guten sind. Und ich merke, das ist ein wichtiges Element für mich. Gott lieben hat, und heisst auch damit zu tun, Gott achten und Ehrfurcht haben vor ihm. Vor seiner wirklich souveränen Art, alles können zu sehen und zu beurteilen. Oder? Das ist wirklich wichtig. Und er beurteilt jeden. Und ich werde dazu nur kurz zwei Bibelstellen lesen zum Thema, dass die Menschen wird richten, oder, von dem her. Einen kennt ihr hoffentlich schon, der kommt immer wieder. 1. Korinther 3,11. Einem anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist, welches ist Jesus Christus. Wenn aber jemand, jetzt Vers 12 bis 15, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag des Gerichts, oder? Kommt es wieder, das Gericht, wird es klar machen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren, von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. wird jemand das Werk bleiben, dass er gerade also wieder Lohn empfangen, wird jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, so wie es durchs Feuer hindurch. Der Herr wird richten. Der Herr wird beurteilen. Es ist nicht einfach so, aha, jetzt sind wir alle im Himmel, ja, schön, wir haben die Rettung. Nein, es geht weiter. Die Rettung ist der Anfang. Die Rettung ist der Anfang. Ich glaube, das haben wir einfach gemerkt. Oder? Und jetzt geht es weiter. Und darum sagt er, ruft der Vater im Himmel an und wüsst, dass wenn er nachruft, dass er wird beurteilen, wie euch das Werk ist. Ob es Bestand hat oder kein Bestand hat. Oder? Und wir werden zu dem noch intensiv darüber reden nachher, aufgrund von anderen interessanten Begrifflichkeiten. Er wird es beurteilen. Eine andere Bibelstelle, und dazu möchte ich die ausnahmsweise bitten, die neue Genfer Übersetzung einzublenden, weil die hat dort die bessere Übersetzung, die ist ein bisschen verwirrend in der Luther, habe ich festgestellt. Es ist die neue Genfer besser auseinandergenommen, und zwar Offenbarung 20, 12 bis 12, 15. Also, ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet. Das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus. Und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuerpfuhl geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde ebenfalls in den Feuersee geworfen. Jetzt gehen wir um den Anfang. Der Anfang heißt, wir haben Bücher auf da. Dort, das sind zwei Gerichte, he? Nicht nur eins. Es sind Bücher aufgetan worden und jeder Einzelne, egal ob gläubig oder nicht gläubig, ist beurteilt worden nach seinen Taten. Und es, das Urteil genau, entsprach genau dem, steht dort, oder? Spannend, oder? Was er getan hatte, oder sie, gehört für sie auch. He? Sind nicht ausgeschlossen. Sind alle eingeschlossen, immer, ist wichtig. Oder? Und dann das zweite Buch, das Buch vom Leben. Das ist klar. Das ist die Entscheidung für Jesus Christus. Und da sind wir drinnen. Und gleich werden wir dann beurteilt. Das ist wichtig. Das heisst, wenn wir den Vers anschauen, Vers 17 hier, wir werden beurteilt werden. Darum schauen wir doch und überlegen uns, nicht im Stress. Nicht im Stress, es ist immer das Gleiche. Es geht nie um einen Stress im Leben. Nie. Der Herr ist absolut stressfrei. Im Gegensatz zu uns. Der Herr ist absolut stressfrei. Im Wissen, was er für uns parat hat, überlege ich mir, wenn ich Gott frage, ja, was wirst du mir sagen, was willst du mir sagen, was ist dein Plan, oder, von dem her. Oder? Und nachher, der letzte Vers, das letzte Wort, das man entsprechend natürlich dort noch angesprochen hat, ist klar, das ist der Begriff Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor Gott. Dazu gibt es natürlich für mich, eine Bibelstelle, die das wirklich für mich extrem gut ausdrückt. Und das ist Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Mit der Gottesfurcht fängt es an. Mit der Gottesfurcht fängt es an. Im guten Sinn. Nicht, dass wir Angst haben von ihm, aber dass wir wirklich wissen, er ist der, der weiss, wie es geht. Anfang der Erkenntnis, Anfang der Weisheit, oder? Gott ist der, der weiss, wie es geht. Und also gehen wir auf ihn zu und weiss von ihm hören, oder? Und es hat euch gehört, wenn ihr ihn anruft, seid euch einfach bewusst, mit wem dass ihr redet, dass ihr wisst, okay, mit dem fängt es an und er wird es beurteilen. Und er wird es richtig beurteilen. Und das ist wichtig zu wissen. Das ist eine Entlastung. Das ist mir ganz wichtig, was ich jetzt sage. Habe ich mir nicht vorbereitet, aber es ist extrem wichtig für uns zu wissen, dass nicht Menschen werden beurteilen, was wir gemacht haben. Es ist total egal, was Menschen sagen. Es ist entscheidend, was Gott sagt. Oder? Und darum, das ist mir wichtig, wenn ich das so sage. Ihr könnt als Menschen, und ich weiss, dass die Leute, die Menschenfurcht haben, jetzt ganz auf ihnen, das natürlich mit dem kämpfen. Ihr müsst nicht vor Menschen rechtfertigen. Die müssen sich vor dem Herrn rechtfertigen. Schlussendlich. Aber er wird schon genau wissen, was solche Herzenshaltungen gewesen sind. Darum, wenn ihr ihn anruft, seid euch dessen einfach bewusst. Oder? Und warum? Warum seid euch dessen bewusst? Denn, oder? Das erste Wort vom Vers 8, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Löstwort loszuwerden seid. die sind nicht mit irgendetwas Vergänglichem erlöst worden. Auf das gehe ich später noch. Jetzt kommt der zweite Satz. Und der hat mich extrem angesprochen, wieder die Formulierung. Das ist eine ganz spannende Formulierung. Kannst du noch einblenden? 1. Korinther 1, Vers 18. Dort steht, denn ihr wisst, oder? Von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Und diese Sache, das hat mich extrem angesprochen. Zwei Sachen. Nichtiger Wandel und nach der Väterweise. Ja, was heisst denn nichtiger Wandel wirklich? Und das wird ihm euch etwas genauer anschauen. Das ist relativ entscheidend, dass wir verstehen, was das heisst. Und was heisst nach der Väterweise auch noch? Oder? Alle Väter hier passen auf. He? Nein, sag ich. Die werden schon nicht so schlecht, nicht so schlecht wegkommen, wie wir hier denken. Aber, also, es ist lustig, die Elberfelder hat einfach geschrieben, Sinn und zielloses Leben. Das war das Gleiche. Nichtiger Wandel oder Sinn und zielloses Leben. Das ist die gleiche Formulierung dann auch dort in diesem Vers. Oder? Ich möchte dazu zuerst mal zwei Verse lesen. Sprüche 14, Vers 12. Manchem scheint dein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tod. Mir ist, ja gewusst, dass er mir, mir ist einfach nachher neunmal aufgefallen, als ich Sprüche 16, 25 gelesen habe. Manchem scheint dein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Zweimal Minimum, es kommt noch mehr nach, der Salomo schreibt das zweimal explizit rein in seine Sprüche. Und es gibt noch weitere Formulierungen so. Für mich ist das eine gute Zusammenfassung von einem sinn- und ziellosen Lebenswandel. Das ist gemein, ich weiss es, aber es ist einfach so. Und jetzt gehen wir noch zu einem anderen Vers, 1. Petrus 4, Vers 3, der kommt dann auch noch von dem, oder? Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führt in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Mehr sage ich dazu nicht. Es gibt noch manche solche Bibelstellen. Der Paulus schreibt fast in allen Briefen irgendwo mal ein Element, wo er den fleischlichen Wandel beschreibt. Oder? Und ich möchte einen Abschnitt möchte ich noch lesen, weil ich mir das anschauen. Das ist ganz, ganz spannend. Galater 5, 18 bis 20. 18 regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, die da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen, dergleichen. Oder? Die Liste ist lang. Das Spannende ist aber das. Schaut euch mal die Liste an. Wenn ihr die anschaut, du mal 18 noch wegnehmen, das ist fast ein bisschen schön für da drauf. Ausnahmsweise. Einfach nur, es geht mir darum, die Liste, oder? Unzucht, Unrecht, Ausschweifung, Götzendienst, Sauberei, Findschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Nein, nicht saufen, fressen. Das ist eine Beschreibung von einem Lebensstil. Das ist der nichtige Wandel. Aber das Interessante ist, nicht ein einziges, und das müsst ihr jetzt ganz, ganz klar hören, nicht ein einziges von diesen Dingen ist verboten vom Gesetzes wegen. Ist mir aufgefallen. Ganz, ganz ehrlich. Leute, das sind keine Sachen, wo wir die Unterstützung haben vom Gesetz, dass wir es nicht machen. Wir wären frei als Menschen, das alles einfach zu tun. Das ist ganz wichtig. Also ist es unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung. Oder? Und der Punkt ist jetzt der. Der nichtige Wandel ist ein Wandel, der keine Zukunft hat. Das ist ein Wandel, der schlussendlich nichts langfristig Fruchtbares bringt. Ein nichtiger Wandel ist einfach nicht zukunftsorientiert. Und zwar richtig zukunftsorientiert. Das ist das Spannende, oder? Was bleibt von dem hier übrig, wenn ich es mache? Nichts. Gar nichts. Ein, zwei Tage später vielleicht noch ein Saukater. Aber das ist nicht wirklich langfristig übrig geblieben. Schlechte Freunde. Was übrig bleibt, im negativen Sinn, ist, du hast Stress und Ärger mit Leuten. Du hast mühsame Beziehungen. Du hast Frust am Ranzen von morgen früh bis abends spät. Das sind die Folgen. Das heißt, das ist nichts Fruchtbares. Das ist nichts Fruchtbares, wirklich Nachhaltiges dahinter. Das heisst, der nichtige Wandel ist ein Wandel, der keine Frucht bringt. Vor allem keine Ewigkeitsfrucht bringt. Und das ist, ich habe nur ein, zwei gelesen, es gibt noch ganz, ganz viele mehr Bibelstellen, die beschreiben, die sagen, hört, da habt ihr einfach nichts davon. Oder? Und das ist der Wandel. Oder? Ich denke, die später gläubig geworden sind, die haben den Vorteil, in Anführungszeichen, dass sie wissen, wie der Wandel genau aussieht. Die sich entschieden haben und noch eine Kurve gemacht haben, wissen es auch. Und gewisse haben den Vor- oder Nachteil, dass sie es nicht kennen, weil sie gar nicht dort drin waren. Und dann haben sie das Gefühl, wir haben noch genug Dreck im Stecken, trotz allem. Es spielt überhaupt keine Rolle, das ist mir ganz wichtig. Aber ihr wisst, wie fruchtlos, wenn ihr wirklich später glaubt, wisst ihr, das ist ein Vorteil, den ich wirklich motivieren kann. Darum sage ich es. Das ist etwas, das ich wirklich motivieren kann, zu schauen, okay, wo setze ich meine Prioritäten? Weil ihr kennt die Frucht oder die Fruchtlosigkeit von diesem Wandel. Oder? Und das wollt ihr einfach nicht mehr. Oder? Wenn man gläubig aufgewachsen ist und versucht hat, so wie nicht gesetzlich unterwegs sind, es nicht zu machen, dann weiss man nicht, was für schlechte Konsequenzen es zum Teil hat. Aber das Risiko ist immer da, ja, ich weiss nicht, wie es ist, vielleicht muss ich gleich nochmal schauen. Ich bin alter Genuss, ist nicht mehr so, aber ich kenne das. Es ist immer blöd, ja, wie ist gleich, weisst du, gleich die Welt. Oder? Das heisst überall wieder, schaut, dass dich die Welt nicht lockt, dass sie nicht irgendwo im Schilf rumschiebt wegen dem. Das geht, die Risiken haben wir alle immer, oder? Aber wenn wir es kennt haben, dann wissen wir, okay, der nichtige Wandel, den will ich nicht mehr. Gut, es gibt diverseste Elemente. Wenn wir da anschauen, Eifersucht, Zorn, Neid. Wir fressen uns auf, da geben wir uns auch Mühe. Der nichtige Wandel, der bringt nichts. Also ist das Ziel anders. Das Ziel ist ganz etwas anderes. Das Ziel ist wirklich, dass wir eben der Vater im Himmel anrufen und schauen, okay, was hat er parat für uns? Oder heilig sein ist nicht genau das, sondern heilig sein ist etwas anderes als das, was da aufgelistet ist, nämlich genau das Gegenteil. Oder? Darum kommt die Frucht gleich hinten nach in dem Abschnitt, aber die lesen wir jetzt nicht. Der nichtige Wandel ist einfach etwas, wo der Herr ist dazu motiviert, uns von dem abzukehren. Und einer davon ist, und das ist natürlich jetzt ein anderer böser Vers im Zusammenhang mit nichtigem Wandel, ist Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, sagt Jesus, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts, das haben wir vorhin angeschaut, von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Nicht schlecht, hä? Von jetzt an sind alle Christen. Könnt ihr ganz sicher sein. Also sind wir alle gleich vor dem Herrn. Das ist ja mal super, oder? Natürlich mir wichtig. Da kommt der Begriff lustigerweise noch eins vor. Nichtiges oder nichtsnutziges Wort in dem Fall. Von jedem nichtsnutzigen Wort. Wir müssen nicht ständig auf die Zunge beißen, damit kein Seich rauskommt. Das nicht, aber grundsätzlich wirklich schauen wir den Herr an. Oder? Der Herr wird es beurteilen. Am Tag des Gerichts kommt schon wieder. Es tut mir leid, es kommt auch gleich irgendeinmal. Aber ich weiss. Und das ist ja die Formulierung hier von dem her, oder? Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem nichtigen Wandel. Wir sind erlöst worden von dem. Wir müssen nicht mehr so unterwegs sein. Wir müssen nicht dem nachhängen und sind gefangen drin. Weil alle, die Geschichte kennen, zusammen, die wirklich etwas länger mit dem unterwegs sind, die wissen, dass eine Gefangenschaft sein kann und es schwierig ist, zu Hause zu kommen. Von dem her. Oder? Wir müssen nicht. Wir sind erlöst. Wir können aus dem rauslaufen. Weil, oder? Jetzt haben wir lange über richtig gewandert geredet, weil wir erlöst worden sind durch das kostbare Blut Jesu Christi. Jetzt Ganz kurz noch die Formulierung «nach der Väterweise». Ja, nach der Väterweise, was heisst jetzt das wieder? Von dem, was uns die Vorfahren vorgelebt haben. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir in der Bibel interessanterweise, dass die Handlungen der Väter Konsequenzen auf die Kinder haben, von den Müttern übrigens auch. Und die meisten hatten irgendein Gebet zum Thema sich trennen von irgendwelchen komischen Vergangenheitsgeschichten, die irgendwo aus der Familie kommen, wo zum Teil sogar unsere Väter und Mütter gar nichts dafür können. Das ist mir wichtig, oder? Es geht hier nicht darum, die Eltern in die Pfanne zu holen. Das hat gar nichts mit dem zu tun. Es ist aber einfach so. Noch beim besten Vater und beim besten Mutter haben wir null Chancen im Vergleich zum Vater im Himmel. Null! Und darum ist der Anfang von Vers 17 so gut. Und da ihr den als Vater anruft, das ist der ultimative Vater. Das ist der ultimative Vater. Und der Vater, den sollen wir kennenlernen. Weil der ist so mit uns, wie es kein anderer ist. Oder? Und darum haben wir als normale irdische Eltern einfach null Chancen. Oder? Egal wie gut wir gelebt haben, Ich weiss, dass meine Kinder, ich bin froh, wenn sie sich noch andere gläubige Vorbilder suchen, weil der Joshi kennt mich viel zu genau. Joel kennt mich viel. Die wissen ganz genau, wie ich bin. Die wissen ganz genau, wo meine Ecken und Kanten und meine Fehler sind. Und weil sie meine Kinder sind, haben sie mir auch viele Dinge abgeschaut. Das ist einfach so. Das ist normal so. Das ist mir wichtig. Darum kann ich das einfach so locker sagen. Ich bin schliesslich auch ein Vater, oder? Wenn es nach der Väter weiss. Also. Ich wünsche mir, dass mein Sohn und meine Söhne und meine Töchter alle zusammen nicht nach der Väterweise laufen. Ich wünsche mir, dass sie nach der Vatersweise laufen. Weil der weiss, was richtig und was gut ist. Oder? Und an diesem Ort ist es natürlich einfach so, dass wir, wie sagen sie, noch mehr Pech haben und die Eltern in diesem Ort halt einfach leider noch mehr im Schief stehen. Häufig können sie zum Teil gar nicht dafür, weil sie etwas dafür können, ist auch nicht unser Problem. Als Kind, ist mir wichtig. Oder? Darum ist es umso wichtiger, dass wir nicht nach der Väterweise unterwegs sind, sondern nach dem Weg vom Vater im Himmel. Oder? Gerade die keine gläubigen Eltern haben, wissen, ich will nicht nach des Vaters oder Muttersweise unterwegs sein. Das will ich nicht. Oder? Also sucht der Vater im Himmel, der wird euch helfen, das richtige Bild zu bekommen. Oder? Das ist mir wirklich wichtig. Oder? Das ist keine Verurteilung von irgendeinem Elternteil. Aber wir haben keine Chance gegen Vater im Himmel. Und das ist gut so. Und darum wünsche ich mir, dass meine Kinder und auch die anderen Kinder wirklich sich Vorbilder suchen, die ihnen göttliche Prinzipien vorleben. Und es kann sein, dass wir 17 Vorbilder haben. In diesem Bereich ist der gut, in diesem Bereich ist der gut und ich mache mehr als Nachfolger mein Bild, wo ich sehe, wie Gott wirklich ist, anhand von diversesten Männern und Frauen, die etwas wirklich repräsentieren von dem, was der Vater im Himmel ist. Und ich habe diverseste Leute in meinem Leben, wo ich weiss, okay, entweder mache ich es für die Thematik ist es das. Die sind Mann und Frauen gemischt. Und ich sage, okay, aus dem zusammen mache ich mir ein Gottesbild. Um noch mehr zu sehen, wie der Herr wirklich ist. Das ist mir ganz wichtig. Ja, darum nicht nach der Väterweise. Also Väter und Mütter nicht persönlich nehmen. Gut. Und jetzt kommt der Preis. Der Preis, der gezahlt worden ist für uns. Vers 19. Der Preis ist absolut perfekt. Und absolut einmalig. Absolut einmalig. Ja, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Nicht mit Silber und Gold. Und wir kennen heute noch wertvoller als Silber und Gold. Aber das liegt nie her. Das liegt nie her und ist immer noch vergänglich. Ganz im Gegensatz zu dem, was Jesus Christus für uns da hat. Jesus Christus, sein Opfertod, war perfekt für uns. Perfekt für uns. Und manchmal ist es ein bisschen schwierig. Dazu hätte ich eine Bibel gestellt, warum hätte es dann sterben müssen. Und dazu einfach einen Vers lesen. Hebräer 9, Vers 22 heißt: Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist so. Was Lustigen ist, oder Schrägen ist, ich sage jetzt mal einen Mannbegriff, das ist in der Menschheit innen. Das ist in der Menschheit innen. Es gibt ganz viele, hat gegeben und gibt immer noch ganz viele schräge Kulte oder schamanische Völker oder was auch immer. Das Opfern zum Vergeben gehört immer dazu. Überall. Das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist ganz, ganz spannend. Und die haben nie etwas gehört von dieser Thematik aus dem Wort Gottes. Auch die heidnischen Völker zur Zeit von Abraham und so weiter. Zur Zeit von Abraham schon. Hey, Tier- und Menschenopfer dargebracht, um sich bei den Göttern einen Platz zu haben. Das ist wichtig. Das ist etwas, was in der Menschheit drin ist. Das mit dem Opfern. Das ist nicht irgendwie ein ausschließlich christlicher Gedanke. Das ist wichtig. Die richtige Art und Weise ist natürlich klar. Und darum, ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden. Und darum hat Jesus Christus für uns das perfekte Opfer vollbracht. Weil er eben tatsächlich, und das wissen wir, ohne Fehl und ohne Makel war. Oder? Hebräer 4, wieder interessant, Vers 15 heißt: Denn wir haben nicht einen Hohepriester, nicht könnte mit Leid mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das Opfer von Jesus Christus war fehlerfrei. Fehlerfrei. Oder? Und genau das haben wir gebraucht als Menschen. Oder? Und dann müssen wir es anschauen. Der Herr ist in der Souveränität schon lange geplant. Vers 20. Oder? Ich glaube, das Opfer, es ist mir wichtig, dass wir das bewusst sind, das ist zwar nicht so viel, aber es ist etwas, was man, glaube ich, schon manchmal gehört hat. Das Opfer Jesu Christi war perfekt gewesen. Und es reicht für alles. Es reicht für alles. Oder? Und der Herr hat das wirklich geplant gehabt, oder? Außersehen vor der Grundlegung der Welt. Das heisst, von Anfang an, im Vers 20, von Anfang an ist es klar gewesen. Von Anfang an ist es klar gewesen, dass der Herr einen Plan hat. Der Herr hat von Anfang an einen Lösungsplan für seine Geschöpfe gehabt. Von Anfang an. Und dann kommen wir wieder zu dem, was wir vor kurzem angeschaut haben. Es ist am Ende der Zeit, damals sowieso am Ende der Zeit, offenbart worden für uns. Der Opfertod Jesu Christi ist, bis Jesus auf die Erde gekommen ist, natürlich für niemand klar gewesen, wie das geht. Oder? Und die Juden, das haben wir letztes Mal angeschaut, haben völlig falsche Vorstellung gehabt, wie ihr König sie wieder retten. Völlig falsch. Man muss sicher nicht sagen, dass er im Kreuz stirbt. Hallo? Was ist denn das für eine Rettung? Das ist eben Gottes Plan. Ganz anders, als wir Menschen denken. Oder? Und für uns, wir haben es jetzt, wir wissen es. Wir wissen, welchen Weg das der Herr vorgesehen hat. Und zwar der Opfertod von seinem Sohn, der perfekt ist für alle Unzulänglichkeiten, die je nur auf dieser Erde werden sein. Oder? Oder? Vers 21, die durch ihn glaubt an Gott, den Auferweckung von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Oder? Oder wir machen den Glauben. Der Glaube ist das Thema, natürlich wieder vorkommt. Das dritte, das vierte Mal der Begriff kein Glauben kommt, das Glauben. Habe ich relativ genau ausgeführt. Einer ist so, dass wir wirklich einfach daran festhalten, wissen, dass es wahr ist, was der Herr gesagt hat, bis es sichtbar wird. Oder? Das ist Glauben. Dranbleiben und glauben, dass es wahr wird. Zum Thema Auferstehung, Auferweckung, möchte ich wirklich 1. Korinther 15 ans Herz legen. Das ist das perfekte Kapitel zum Thema Auferstehung. Wenn es darum geht, dort die Auferstehung Jesu Christi in ihrem vollen Mass zu verstehen. Das ist wichtig, dass Jesus Christus verstanden ist. Das habe ich vor kurzem mal darüber teachet und ich werde das nicht ausführen. Ich habe das ganz genau angeschaut, mal mit mir von dem her. Und er, wie Herr, er ist nicht nur verstanden, sondern ist zur Herrlichkeit gekommen. Wirklich zur Herrlichkeit. Und das ist natürlich etwas, wo wieder im Hebräer, selber die Schuld, teach jetzt etwas anderes, aber der Hebräer kommt gleich. Denn nicht den Engel hat er unter der Hand gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Er bezeugt aber an einer anderen Stelle und spricht: Was ist der Mensch, dass du seine Gedenkst, des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen als die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seine Füße getan. Wenn er ihm aber alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen als die Engel, Jesus, darum wissen wir, dass der Psalm 8 Schreiber von Jesus geredet hat, wo sie ausgelegt wird, das ist wichtig, oder? Sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für all den Tod schmecken. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, und durch den alle Dinge sind, dass er ihn, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, Töchter auch, geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Ja, das ist etwas, was ich meistens zu schaffen macht, auch mit dem Leiden. Das haben wir vor kurzem schon ein bisschen anschauen. Ich habe relativ ausführlich über das Gerät gehabt. Zweite, dritte Mal mit Petrusbrief. Okay. Jesus Christus, perfekter Opfer, auferstanden und mit Herrlichkeit gekrönt. Und jetzt kommt noch ein Vers, und ich mir noch ein bisschen mehr Gedanken mit mir darüber machen. Ist wieder ein bisschen spezielle, typische Luther-Formulierung, so ein bisschen altväterisch. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefährter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Und da ist mir etwas extrem aufgefallen. Gehorsam der Wahrheit. Wir haben den Begriff Gehorsam doch mal angeschaut vor kurzem. Vorletztes Mal, glaube ich, vorletztes Mal ist der Begriff Gehorsam dran gekommen. Gehorsam allein reicht nicht. Was heisst jetzt das? Es nützt nichts, wenn ich einfach folge. Irgendetwas. Ich muss der Wahrheit gehorsam sein. Und das ist mir extrem eingefahren. Ich muss der Wahrheit gehorsam sein. Nicht irgendetwas. Und das haben die ersten Christen gewusst, darum haben sie voller Überzeugung im Hohen Rat können sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Weil sie genau gewusst haben, die Wahrheit kommt nicht von den Menschen. Und das ist das, was ich mit euch wirklich noch ein bisschen anschauen möchte. Ein letzter Gedanke zu diesem Abschnitt, den ich wirklich mit euch schauen möchte. Gehorsam der Wahrheit. Ja, dann muss ich aber wissen, was die Wahrheit ist. Und das ist nicht ganz einfach, haben wir, glaube ich, herausgefunden. Die Welt hat wahnsinnige Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Und es gibt riesige Gewerbezweige, die sich ausschließlich mit der Wahrheit beschäftigen. Wir versuchen, die Wahrheit zu verdrehen oder die Wahrheit zu finden. Das ganze Juristenwesen versucht, ja herauszufinden, was ist wahr und was ist nicht wahr. Riesig! Aber es ist schwierig für einen Menschen, die Wahrheit wirklich zu sehen. Und ich möchte wirklich, dass wir dort jetzt mal schauen, wenn ich der Wahrheit muss gehorsam sein, wo finde ich die Wahrheit? Und die Wahrheit ist etwas extrem Entscheidendes. Das ist für mich einer von den, neben dem anderen W-Begriff, einer von den wichtigsten Begriffen überhaupt für mein Leben. Wahrheit und Weisheit. Das will ich. In Liebe. Klar, die Liebe geht drüber, aber gleich Wahrheit und Weisheit. Unbedingt. Absolut zentralst. Absolut wichtigst. Dass wir wissen, was die Wahrheit ist. Und vor allem, wer die Wahrheit ist. So wichtig. Und wir müssen der Wahrheit gehorsam sein. Und darum müssen wir sie kennen. So wichtig. Und Wahrheit ist Wahrheit. Und die Wahrheit vom Herrn ist absolut. Das ist wichtig. Auf dieser Erde gibt es eine Haufen relative Wahrheiten von dem her. Das Empfinden von jedem ist unterschiedlich in diesem Zusammenhang, aber das Entscheidende ist, dass wir wirklich der Wahrheit Gottes gehorsam sind. Und ich merke, das ist nicht gesetzlich, Das könnte sein, aber es ist nicht. Es ist so wichtig, dass wir wirklich die Wahrheit suchen. Und die Wahrheit finden wollen. Und wir haben diverse interessante Bibelstellen gelesen. Die Wahrheit ist, dass nichtsnutziges Leben das ist, was ich vorgelesen habe. Das ist die Wahrheit. Ob schon, das sage ich jetzt, gewisse Menschen auf dieser Erde würden sagen, das Leben ist die Wahrheit. Das ist das Beste, was ich machen kann. Das ist das Coolste, was ich habe. Für mich ist das Coolste, wenn ich am Freitagabend schlussendlich Stock und voll nach Hause gehen kann. Das ist für mich die Wahrheit. Es ist wichtig, dass wir wissen, was die Wahrheit ist. Und die wahre Wahrheit kommt nur von einem Ort. Und ich werde noch ein paar interessante Bibelstellen dazu lesen. Johannes 14, Vers 17. Dort steht Folgendes. Ich will euch den Vater bitten, er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Ja, den haben wir schon gesehen, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Ja, der Geist der Wahrheit. Also, die Wahrheit, für mich kommt die Wahrheit ausschließlich durch die Offenbarung, durch den Heiligen Geist. Ausschließlich. Das ist die einzige Quelle der Wahrheit. Der Geist Gottes, der Geist der Wahrheit, ist der, wo man die Wahrheit wirklich auftut. Was wirklich wahr ist. Was wirklich stimmt. Es geht dann weiter im Kapitel 16 ausführlich zu dieser Thematik. Und wir werden dort ein paar Verse einfach lesen von dem her, oder? Ab Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Okay. Und das ist die Wahrheit. Jesus Christus hat es gesagt. Von dem her. Es ist gut für euch. Das ist lustig. Das haben die Menschen sicher nicht gecheckt. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das ist die Wahrheit. Sie so. Spinnst du eigentlich? Du gehst weg und du sagst, es ist gut, dass ich weggehe. Und du sagst, Jesus ist die Wahrheit. Klar ist es die Wahrheit. Aber ohne Geist Gottes haben wir es nicht können sehen. Das ist menschlich. Nein, es kann doch nicht gut sein, dass mein Meister weggeht. Das kann doch nicht gut sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch eine typische menschliche Aussage. Oder? Passt doch völlig. Und gleich ist es die Wahrheit. Weil die Wahrheit muss aus Gottes Augen gesehen werden. Weil der Blickwinkel muss aus Gottes Augen sein, wenn man die Wahrheit wirklich verstehen will. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, ich euch zu euch senden. Und wenn er kommt, wird die Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Schon wieder das Gericht, ihr Wort. Und über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Übrigens eine wahnsinnige Verheißung. Der Fürst gerichtet ist. Nur so aber wie. Ich habe euch noch viel zu sagen, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Was machen wir jetzt, wenn ihr noch viel zu sagen habt? Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Punkt. That's it. Die Wahrheit, die wahre Wahrheit, kommt durch die Offenbarung aus Reden vom Heiligen Geist. Das ist die einzige Wahrheit, die ich mich darauf verlasse. Und die verhält. Und der will ich gehorsam sein, oder? Ich will nicht nur gehorsam sein, ich will der Wahrheit gehorsam sein. Es nützt mir nichts, wenn ich einen schrägen Chef habe und der sagt, mach das und das, ich weiß ganz genau, dass es falsch ist. Dann sage ich, nein, das mache ich nicht. Schon mit dem richtigen Ton. Nicht nur sagen, spinnst eigentlich, geht es noch? Nein, logisch geht das nicht. Oder? Die Wahrheit ist schon, dass wir respektvoll sind gegenüber unseren Vorgesetzten, selbst wenn es schräge Vögel sind. Ist schon im Wort Gottes. Also, aufpassen. Nicht plötzlich denken, hey, jetzt habe ich die Wahrheit und funktioniert ganz schlecht. Die Wahrheit ist gesamthaft und hat sehr viel mit unserer Haltung zu tun, auch, dass wir wahrhaftig sind in dem, was wir sagen und machen können. Oder? Genau. Oder? Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und 9. Johannes, da sprach nun Jesus zu den Juden. Oh. Am Anfang, vor manchem Jahr, habe ich das Gefühl gehabt, wenn Jesus mit den Juden redet, im Johannesbrief, das ist ein bisschen schräg, das ist ein bisschen kompliziert. Heute finde ich es höchst faszinierend, wenn er mit ihnen argumentiert und mit ihnen redet. Weil es ist genauso wie die Menschen, mit uns versuchen zu reden, wenn sie nicht hören wollen. Also, wir können uns entscheiden, denen nichts zu sagen. Das ist etwas anderes. Jesus hat gewusst, ich predige nicht einfach das, was sie müssen hören, ob sie es hören oder nicht. Da sprach Jesus den Juden, die an ihn glaubten. Die an ihn glaubten, sie müssen hören. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und jetzt. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Darum liebe ich die Wahrheit noch viel mehr. Die Wahrheit und nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit wird uns frei machen. Und ihr wisst ganz genau, was im Gericht ist. Da ist die Welt gleich. Mein Neid ist ein absolutes Verbrechen. Und mein Neid muss ja nicht gerade mega logisch sein. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Das kann die Welt, die russische Welt, nicht haben. Und darum ist es mir so ein Riesenanliegen, dass ich die Wahrheit will. Warum? Weil ich will frei werden. Ich will frei werden. Ich will ein freier Mensch sein. Also will ich unbedingt der Wahrheit gehorsam sein. Das heisst, wenn ich den Vers lese dort im 1. Petrus 1, 22, kommt mir alles dazu in Sinn, was das Wort Gottes zum Thema Wahrheit sagt. Dass sie vom Geist Gottes kommt und dass sie mich frei macht. Also unbedingt will ich voll Gas dieser Wahrheit hinten nachgehen. Und spannend ist, wenn wir es dann anschauen, in diesem Vers, wie es dann weitergeht, oder? Mit Brüdern, Kleinen und so weiter und so fort. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe. Aus lauterem Herzen, reinem Gewissen. Das hast du nur, wenn du die Wahrheit hast. 1. Timotheus 1, Vers 5. Ihr seht, die Wahrheit führt zu Liebe. Gehört zusammen. Die Wahrheit allein. Herzi nützt nichts. Das ist auch das Wort Gottes. Es geht nicht. Herzi allein ist keine Lösung. Selbst wenn es wahr ist. Mein Vater hatte einen Spruch und den werde ich nie mehr vergessen. Der war einfach aufgehängt. Das war nicht von ihm. Wahrheit ohne Liebe macht hart. Also braucht es unbedingt beides. Aber die wahre Liebe, das ist die wahre Wahrheit von Gott, kommt durch den Geist Gottes, das ist der Geist von der Liebe, also kommt sicher beides zusammen. Und ich sage, die menschliche Wahrheit ist, Gottes Wahrheit ist das, was ich brauche. Gottes Wahrheit ist das, was mein Leben komplett verändert und frei macht. Oder? Und jetzt wird es lustig. Das ist doch die super Aussage, die Jesus macht. Und jetzt kommen die Menschen. Ich will noch gleich schnell lesen, um zu sehen, vielleicht geht es euch auch so. Aber dann ist es vor allem so gegangen. Dort heisst es nachher, da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Oder jetzt merkt ihr, wie spannend die Interaktion ist, wie menschlich dort die Juden einfach auf Jesus zugehen, oder? Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, sage ich, wer der Sünde tut, ist der Sünde Knecht. So viel zum Thema. Frei oder nicht frei. Eben, die Freiheit hat nicht mit der politischen Freiheit zu tun. Die Freiheit hat mit der inneren Freiheit zu tun. Und die kommt nur durch die Offenbarung von der Wahrheit, durch die Lösung, durch das, was Jesus Christus mit seinem perfekten Opfer gemacht hat. Darum basierend auf all dem Film, was wir wissen, und jetzt noch basierend zusätzlich auf dem unglaublichen Opfer, das für uns da gebracht hat, wollen wir doch Stoff geben. Und sagen, ich will den Vater anrufen, wo ich weiss, dass er alles beurteilt, und will unbedingt dieser Wahrheit gehorsam sein. Damit ich schlussendlich frei werde. Und ein Leben führen, das heilig ist. Das heisst, angenehm und gut für die Menschen. Seht ihr, das Ganze wirklich fängt an zusammenzukommen und wie viel der Herr für uns parat gemacht hat, damit wir ein Leben führen können, das für die Menschen um uns herum gut ist, wenn wir uns wirklich auf ihn ausrichten und auf seine Wahrheit und hören, was der Geist sagt von dem her. Sind wir Menschen, die die Wahrheit wirklich suchen? Und in dem in Gehorsam sein und merken, dass wirklich, wenn wir das machen, wir ein Leben führen, das wirklich gut ist. Und wir wissen, der Herr hat extrem gutes Erbe für uns parat. Er hat die Ewigkeit für uns parat. Er hat das perfekte Opfer gebracht für uns. Das perfekte. Laufen wir ihm nachher und suchen wir das. Und suchen wir nicht mehr die nichtigen Wege nach der Väterweise, sondern suchen wir die Wege, die der Herr für uns als Vater parat hat. Weil das ist das Beste. Amen.